Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mach Dunkel Mäuschen, dem Bates Podcast. Immer noch am Start, immer noch guter Dinge und gut drauf. Wir grüßen euch, mittlerweile Sendung 10. Ja, ist quasi ja irgendwie so eine kleine Jubiläumsfolge, würde ich sagen. Ne? Jetzt haben wir die 10 voll gemacht.
Toll.
Und ja, ich würde auch sagen, wir machen eine neue Staffel danach auf. Also ist das jetzt quasi Jubiläumsfolge, Staffelfinale. Alles in einem. Eine dicke, fette, pickepackevolle Sendung erwartet euch also.
Stark.
Und wir sind mittendrin in der allerschönsten Bates-Zeit. Derzeit die Kluge ja auch so ein bisschen als die schönste Zeit im Nachgang für ihn beschrieben hat. Nämlich die Zeit, wo es so langsam rausging. Gut, so ein bisschen raus sind sie ja schon ein bisschen länger jetzt. Aber man könnte fast schon sagen, so seit der Peter and the Test Tube Babies Tour. Dann ging es aber wieder so ein bisschen zurück. Ne? Man hat ja dann noch diesen Break, dieses fast ein Jahr lang Pause, bis Rap dann dazu kam. Und jetzt aber, ja, Anfang 93 sozusagen mit dem Major-Label-Deal endgültig am Beginn einer großen Karriere sozusagen, da wo sie immer hin wollten. Wir müssen zur letzten Folge, wie immer, oder fast immer, ich glaube, letzte Folge hatten wir es nicht, da hatten wir einmal Glück gehabt, aber ansonsten fast immer zu Beginn der Sendung Kategorie Fehlerbehebung. Was haben wir alles falsch gemacht beim letzten Mal? Die Liste ist lang, nein, so schlimm ist es nicht, aber wir müssen kurz wenigstens, also ich muss auf zwei Sachen eingehen und ich glaube, der Sascha hat gleich auch noch irgendwas, was ihm so ein bisschen auf der Seele brennt. Schauen wir mal, ich habe Post vom Chef bekommen. Das heißt, Bernie hat sich gemeldet und zwar war es ihm ein inneres Bedürfnis, uns nochmal darauf hinzuweisen, dass die Schallplattenfirma Geffen, ihr erinnert euch, wir hatten beim letzten Mal drüber gesprochen, dass die Bates drei Versuche eigentlich unternehmen, beim Label unterzukommen. Das war als erstes bei dieser Schallplattenfirma Geffen, bevor sie es dann eben noch bei der EMI und dann erfolgreicherweise bei der Virgin probiert haben. Und diese Schallplattenfirma Geffen war uns kein Begriff. Also es klingt so ein bisschen oldschool. Ja, wir hatten da irgendwie keinen Plan von und so wie wir da so ein bisschen drüber gesprochen haben, klang das so, als wäre das vielleicht irgend so ein Indie-Label in irgendeinem Hinterhof, weiß ich nicht, in Castrop-Rauxel oder so. Aber nein, Bernie hat mir eine lange, lange Liste geschickt von Bands, die da unter Vertrag waren. Also ich muss mehrere Male scrollen, um diese Liste durchzugehen.
Oha.
Da stehen so Sachen drauf wie Aerosmith, Audioslave, Blink-182, Bloodhound Gang, Chris Rea, also ich überspringe jetzt ja, wirklich sehr
alles
viele.
Peter Gabriel,
oh mein Gott.
Oha.
Nelly Furtado, Guns N' Roses, Elton John, naja, ne?
Sagt mir nichts.
Alles so Indie-Künstler, wir sagen es ja, ne? Also es, geht so weiter, Kylie Minogue und. Snoop Dogg, ja, es hört gar nicht mehr auf.
Bestens recherchiert
haben
wir da.
Neil Young. Wir hören lieber auf, also da sind ganz, ganz viele große Namen dabei und mitnichten ist das irgend so eine kleine Kaschemme gewesen, sondern ein riesiges Label. Was Bernie mir noch mitgeteilt hat, das wussten wir nicht so recht und haben da so ein bisschen rumspekuliert beim letzten Mal. Da ging es ja auch darum, ihr erinnert euch, wir haben Bela ja auch zu Wort kommen lassen, wie die Bates eben überhaupt zur Virgin jetzt so gekommen sind, da haben wir uns näher mit auseinandergesetzt und uns war auch nicht richtig klar, wann Bernie jetzt zu Virgin gewechselt hat, wann er wirklich da angefangen hat zu arbeiten und es war tatsächlich nicht so früh, also es war auf jeden Fall nicht so, dass Bernie da mehr oder weniger zeitgleich mit den Bates unterschrieben hat oder gar schon vorher. Nee, es war dann doch schon ein bisschen später, als Patrick Ort dann von der Virgin zu den Hosen gegangen ist. Es war Ende 95, hat er mir gesagt.
Ach krass.
Also haben wir das auch klargestellt. Und ja, Sascha, du wolltest, glaube ich, auch noch was loswerden an der Stelle.
Ja, ich muss natürlich Asche auf mein Haupt und so Kreuze kriechen meiner indigenen Bevölkerung gegenüber. Ich habe ja beim letzten Mal auch lange drum rumtrudeln müssen, was die Weinberghalle in Eschwege ist und habe ich tatsächlich einfach vergessen. Und mein ehemaliger Kumpel Martin Bartscher von ByTune-Trashkids schrieb ja dann auch als Kommentar, nein, das ist natürlich die in Frieda. Das gehört so mein Hart und liegt quasi eigentlich dürfte man gar nicht sagen, das ist die Weinberghalle Eschwege, weil es eigentlich nicht in Eschwege ist. Es sind nochmal so ein paar Kilometer raus. Wer sich auskennt, der weiß, dass es nicht direkt in Eschwege ist. Ja. Mhm.
Ah, aber vielleicht war das auch so ein bisschen die Krux, ne, dass da irgendwie Weinberg-Halle-Eschwege angegeben ist, weil es ja eigentlich nicht in Eschwege ist.
Ja,
Also
ist
vielleicht
richtig.
bist du deswegen ein bisschen
Ja, ist richtig, aber als
falsche
Eschweger hätte ich
Frage.
das ja eigentlich wissen müssen.
Ah,
So,
natürlich,
ja.
natürlich.
Aber es sei mir bitte nachgesehen. Das ist, naja.
Ja, liebe Grüße an den Martin und ja, kürzlich nochmal Papa geworden, ne? Auch liebe Grüße an den Nachwuchs an
Ist
der
das
Stelle.
so?
Ja,
Ja, das
herzlichen
wusste ich
Glückwunsch
überhaupt nicht,
nochmal.
Mensch. Von mir auch, ne? Lieber Martin.
Ja, der hört uns auf jeden Fall zu. Also nicht der Kleine, sondern der große Martin. Martin, ja, ist richtig, Martin. Martin ist ein gutes Stichwort, denn wir kommen endlich zu einem Thema, was wir jetzt schon, glaube ich, seit 2 oder sogar 3 Folgen irgendwie dachten, dass wir es abarbeiten würden. Aber dann gibt es halt doch immer so viel über die Bates zu sprechen und uns ist ja auch kein Thema zu gering. Und wir wollen auch einfach nicht, dass es aufhört, deswegen ziehen wir das Ganze wie ein Kaugummi.
Künstliche
Nein,
Lehrgänge.
Quatsch. Die Anfakt ist natürlich ein Thema für diese Sendung. Endlich, wir sind im Jahr 93 angekommen. Die Bates haben wir auch schon zu Virgin wechseln lassen, denn das passiert ja im Prinzip schon sehr früh zu Jahresbeginn, dass sie da eine Outpost spielen und Patrick Ort die Bates sieht und sagt, die müssen unbedingt zu uns. Aber bevor eben der neue Vertrag unterzeichnet werden kann, wir erinnern uns, müssen die Bates natürlich aus dem Vertrag mit dem alten Label oder dem noch aktuellen Label Snoop Records aussteigen. Und Rap schrieb in seiner Studienarbeit, dass Bernie die Angelegenheit sogar an einen Anwalt weitergeleitet hat, der das Ganze dann mal prüfen sollte. Und der hat wohl festgestellt, dass es sich bei dem Arrangement mit Snoop Records um einen Knebelvertrag handelt.
Hey.
Ja, blöde Sache. Die sind da ja damals ziemlich eigenmächtig runtergedüst nach, wo war es nochmal? Salzburg, glaube ich. Salzgitter? Salzgitter, glaube ich, ne? Hinter dem Rücken von Bernie und haben dann einen Vertrag unterschrieben, der gar nicht mal so gut war. Also den man unter Umständen schon damals vor der Unterschrift hätte prüfen sollen. Aber das ist nicht passiert. Haben die Jungs ganz punkmäßig einfach 3 Kreuzchen gemacht und schon waren sie bei Snoop Records. Das ist ja dann auch ganz gut gelaufen mit der Psycho Junior, die sie dann im Vielklang aufnehmen konnten. Das erste Studioalbum für dieses Label lag aber auch nur daran, dass sie ja mit Uwe Konrad aus Korbach, ich verwechsel immer Nachname und Ort, diesmal nicht, da einen Geldgeber hatten sozusagen, der das überhaupt erst möglich gemacht
Der
hat.
Hühnermann.
Ein zweites Studioalbum möchte man aber eigentlich jetzt nicht unbedingt mehr da machen müssen, denn man ist ja schon mit halber Tür bei Virgin oder halb mit dem Fuß in der Tür oder wie man das nennt. Tja, das Blöde ist also, wie gesagt, sie kommen nur aus dem Vertrag raus, indem sie ihn erfüllen. Schlichtweg. Und das mit der Produktion eines zweiten Albums. Aber man entscheidet sich dann eben, eine kleine Vertragslücke sozusagen zu nutzen, die da ausfindig gemacht wurde. Es steht eben nichts davon drin, dass dieses Album auch ein Studioalbum sein muss. Und so hat man kurzerhand eben entschlossen, 2 Live-Aufnahmen, die Ende des Jahres 1992 entstanden sind, eben in der gerade von dir beschriebenen Weinberghalle, nicht in Eschwege, sondern in Frieda, bei Eschwege vielleicht, und eben ein Konzert aus Göttingen, natürlich aus der Outpost. Und ja, die dann eben zu einem Live-Album zusammenzuschustern und rauszubringen, das ist eben die Unfucked. Und die entsteht. Schon die Aufnahmen sind von Martin Wagnitz durchgeführt worden. Stichwort Martin, diesmal nicht der Bartscher, sondern der Wagnitz. Und die entstehen in seinem Kellerstudio. Und der Holger Schacht von den Lost Lyrics, der beschreibt mal für uns, wie Martin Wagnitz zu den Bates kam.
Der Martin war unser Mischer. Und wir hatten den Martin auch 2 Touren, diese besagten Jugendzentrums, IOZ-Touren. Backstage ist die Theke, du pennst beim Veranstalter und kriegst jeden Abend Nudeln mit roter Soße oder ohne Soße. Und die Touren hatte Martin zweimal hinter sich und hat sie verständlicherweise geschickt. Und die Bates suchten einen Monitormischer, und da hat er dann Ja gesagt, und war dann weg von uns. Und er hatte ein schlechtes Gewissen, den Martin, mit dem saß ich in der Schule zusammen, der war in meiner Klasse. Und wir hatten ja auch eine Band, die getourt ist, aber auf andere Art und Weise eben und woanders und quasi andere Kreise. Aber er meinte dann irgendwie, es tät ihm leid und er könnte das nicht ablehnen. Das habe ich auch verstanden. Es gab nie, also es war gar keine Frage. Und dann haben die Bates uns zweimal, ich glaube, das war so eine Art Kompensation, Goodwill nach dem Motto, die könnt auch zweimal mit uns mitspielen.
So, ja, quasi abgeworben von den Lost Lyrics, könnte man sagen. Ja, wurde, glaube ich, zunächst sogar als Backliner erstmal mitgenommen oder zumindest offiziell so betitelt, hat dann den FOH-Sound gemacht, als Bernie noch selbst den Monitor Misch gemacht hat, weil er ja eben auch vom Fach war. Und irgendwann hat der Bernie das dann nicht mehr gemacht und der Merten ist quasi, ich sag, nicht wundern, ab und zu auch mal Merten, das ist irgendwie so drin, weil die Bates immer Merten gesagt haben, eigentlich heißt er Martin, ist aber dieselbe Person gemeint. Der ist dann eben auf Bernies Monitorposition gerutscht und irgendwann tatsächlich dann komplett Chef der kompletten Sound und Technik bei den Bates gewesen. Fester Bestandteil der Live-Crew bis zum bitteren Ende.
Bitter End,
Wir
ja.
lassen Bernie auch nochmal genau erklären. Ja, etwas zum Thema Martin Wagnitz.
Merten war damals mit uns befreundet, Kasseler Szene, Wolfhagen, der hatte da sein Demo-Studio, die ganzen befreundeten Bands haben alle da aufgenommen. Und den haben wir dann live mitgenommen noch, damals noch als Backliner oder so, irgendwie, weil ich ja gemischt hatte. Und dann war klar, wir nehmen das auf. Der hat natürlich irgendwas ausgeliehen dafür und dann haben wir die Shows aufgenommen und bei ihm abgemischt das Ganze. Ja.
Wir haben natürlich auch mit Merten gesprochen und er hat mal für uns seine Anfänge und seine Rolle bei der Band beschrieben, die eben genauso in die Zeit 92, 93 fiel, als die Bates ihren Wechsel von Snoop zu Virgin vollziehen. Ja, der Psycho-Junior-Zeit könnte man sagen.
Wobei wir hatten vorher schon miteinander zu tun. Das war so, dass ich war damals, hatte ein kleines Studio und habe da einfach Bands aufgenommen, unter anderem die Lost Lyrics, die Swoons, Dogfood Five. Das waren so die Bands aus der Gegend, die dann einfach gesagt haben, ja, lass mal irgendwie ein paar Aufnahmen machen. Ich hatte eine kleine Achtspurmaschine und irgendwie ein kleines Kellerstudio und da haben wir die ganzen Sachen aufgenommen. Und das war natürlich so, wenn man sich da um die Technik gekümmert hat, und dann hat man das Ganze auch live getan. Das heißt also, wenn es dann irgendwie Live-Gigs gab und ich hatte Zeit, dann bin ich da hingefahren, habe die Bands live gemischt. Und da war es natürlich so, dass es auch immer wieder Berührungspunkte mit den Bates gab, weil natürlich dann irgendwelche Bands, die ich zum Beispiel betreut habe, als Support-Bands gespielt haben, wenn die Bates irgendwo in der Gegend aufgetreten sind. Und da war es unter anderem so, dass mich Bernie irgendwann mal gefragt hat, ob ich eine Show mit aufnehmen kann. Das war dann in Eschwege in der Weinberghalle. Das ist letztendlich die Show gewesen, die dann auch zu dem Live-Album Unfucked geführt hat. Und das war eben genauso diese Zeit. Und ich meine, diese Platte, diese Unfucked-Platte, dieses Recording, das war auch so ein bisschen der Grund, um dann damals von Snoop Records zu Virgin zu wechseln. Das heißt, das muss alles in der Psycho-Junior-Zeit gewesen sein. Und irgendwann war es halt so, dass Bernie mal eine Show nicht konnte, zum Beispiel, und dann hat er mich gefragt, ob ich die Band mischen kann. Das habe ich dann auch gemacht und das hat gut funktioniert, wir haben uns gut verstanden und dann hat am Ende die Band gefragt, ob ich auch dabei sein kann, wenn Bernie dabei ist. So, also war natürlich zunächst, also damals war das alles ja noch relativ klein, hatte die Band noch kein eigenes Monitorpult, irgendwie keinen Monitormischer dabei. Da habe ich dann mich so ein bisschen um die Backline gekümmert, immer wenn das funktioniert hat. Und tatsächlich war es dann so, dass dann nach dem Wechsel der Band zu Virgin das ganze Ding größer wurde und das ging so ein bisschen auch einher mit Bernies Wechsel zu Virgin Records, dass er also sozusagen bei der Plattenfirma angefangen hat und dann auch gar nicht mehr die Kapazitäten hatte, die Touren zu betreuen. Und naja, das Ding war eh am Wachsen und dann hat sich das so ergeben, dass wir dann halt eben geguckt haben. Ich habe dann erstmal den Sound betreut, den FOH-Sound und irgendwann war es dann so weit, dass die Band dann auch einen eigenen Monitor-Mix brauchte und dann haben wir damals Micha Priest ins Boot geholt als FOH-Mann und ich bin auf die Monitorposition gewechselt und habe so ein bisschen die technische Leitung übernommen. Ne? Also habe mich im Prinzip um die Shows vorab gekümmert. Das ist so die Genese, wie das Ganze funktioniert hat. Und das war eben genauso diese Zeit zwischen Psycho Junior und der The Bates.
Technische Leitung, also ganz, ganz wichtige Person im Bates-Umfeld, die wirklich auf jedem Konzert seit 1993 bis 2000 dabei war. Also Merten, ganz wichtige Interviewpartner für uns, werden wir natürlich noch bei ein paar Gelegenheiten hören. So, was sind überhaupt für Songs drauf auf der Unfucked? Natürlich viele wundervolle Live-Songs, auch natürlich Songs, die man jetzt auf Studioalben nicht dabei hat, wie zum Beispiel Yesterday, live gespielt von Cymbel, wundervoll. Vielleicht spielen wir es ja an einer späteren Stelle nochmal, wenn wir zu Jessica Yeti kommen, weil er mir erzählt hat, wie sehr er das geliebt hat, wenn Cymbel einfach nur Yesterday gespielt hat. Dann gibt's natürlich Witches mit dieser Fremdschämen-Stelle, wo eben ein Fan gefragt wird, ob er singen könnte. Und der arme Kerl, ist es ein Kerl? Ja, ne?
Ja,
ich glaube, es ist ein Kerl. Singt es dann auch und ist natürlich völlig in Ordnung. Also bei mir hätte sich's wahrscheinlich noch viel schlimmer angehört. Aber ja, es ist natürlich schon auch irgendwie ein starker Unterschied zu Cymbel, wenn er das singt. Bring It On Home To Me zum Beispiel auch, haben sie, glaube ich, fast immer live gespielt. Auf jeden Fall mag ich auch sehr, sehr gerne. If you should ever change your mind about leaving me behind. Apropos Bring It On Home To Me, da fällt mir gerade ein, weil wir auch über die Unfucked sprechen. Ich habe da immer irgendwie so einen kleinen Verpeiler im Kopf gehabt. Ich habe immer gedacht, auf der Unfucked ist auch diese denkwürdige Stelle, diese lustige Stelle, wo Cymbel seine Mama live grüßt. Ist aber nicht auf der Unfucked. Das ist in einem Konzert auch aus Göttingen, auch aus dem Jahr 92, aber eben nicht auf diesem, aus dem, ja, Ende des Jahres 92, was dann eben auf die Unfucked gewandert ist, sondern von Anfang des Jahres. Und da hören wir mal rein.
Okay, das ist für meine Mama. Die ist heute ausnahmsweise gekommen. Hallo Mama. Da hinten, ganz da hinten. Die mit den Strapsen.
How shocking, was für ein frecher Verweis auf die liebe Frau Mama, die da irgendwo hinten in der letzten Reihe steht und sich wahrscheinlich ein bisschen verstecken möchte und jetzt auf diese Art und Weise hervorgehoben wird. Du kennst ja die Mama vom Cymbel ein bisschen. Was meinst du, wie hat sie drauf reagiert? War die cool oder?
Ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, dass sie da schon mit einem gewissen, doof gesagt, also schon ein bisschen vielleicht schockiert war, dass sie jetzt da irgendwie so das in Anführungszeichen bloßgestellt wird. Aber so wie ich Ulla kenne, wird die mit Sicherheit dahinterher großartig drüber gelacht haben und wird auch mit einem gewissen Stolz gewesen sein, dass der so einen lockeren Spruch über seine Mutter sagt. Ich meine, letztendlich ist es ja irgendwie auch cool. Keine Ahnung, schwere.
Ja, auf jeden
Meine Mutter wäre gleich im Boden versunken, aber die Ulla ist schon sehr, die ist schon Kess. Also ich glaube, die hat das einfach mit Humor genommen.
Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich kenne sie natürlich nicht, aber du hast sie, glaube ich, drauf angesprochen oder sie hat sich zumindest irgendwie am Rande irgendwie dazu geäußert, als du sie damals interviewt hast für deine Doku.
Ja.
Ich glaube, da haben wir auch noch einen kleinen Einspieler, ne? Schauen wir mal.
Dann war ich mal auf einem Konzert, eigentlich das erste Mal. Und da wollte ich ihn überraschen, bin ich mit Reps Mutter hingefahren. Da sind wir dann da erschienen und er war ganz, ganz aufgeregt, dass ich nun da war. Ja, und dann ging das Konzert los. Einmal sagte Markus, kennt ihr meine Mutter? Das ist die mit den, meine Mam, das ist die mit den roten Strapsen. Ach du liebe Zeit, so hatte ich meinen Sohn überhaupt noch nicht kennengelernt. Es war also, als ob ich irgendwo, nee, war mir völlig unbekannt. Aber es hat mich richtig stolz gemacht und es war so ein wunderschöner Abend, ganz toll. Und in irgendeiner Zeitung hat dann auch meine Bekannte dann rief an und hat drin gestanden, kennt ihr meine Mom? Das ist die mit den roten Strapsen. Die tanzt da hinten auf dem Tisch.
Ja, klingt auf jeden Fall sympathisch, ihre Reaktion. Und klar, sie sagt das natürlich nach all den Jahren. Da ist man sowieso nicht mehr böse drum oder so. Ist auf jeden Fall Bates intern oder Bates Fan intern, glaube ich, so ein kleines kultiges Episödchen, würde ich jetzt mal sagen, aus der Unfucked. Wir haben noch jemanden auf diese Stelle angesprochen und der hat auch sich dazu geäußert. Wir hören mal rein, wer das so war und was er so sagt.
Und das war eine tolle Frau für uns, ne? So die Mama, die war mit roten Haaren, rot lackierten Fingernägeln und so. Eine tolle, tolle Frau.
Hatte auf mich auch tatsächlich auch Auswirkungen, also beziehungsweise hatte sie ja. Außenwirkung, würde ich sagen. Ich habe die ja kennengelernt durch meine Eltern, weil ich bin ja auch Gastwirtsohn. Ja. Meine Eltern hatten ja das Bürgerhaus in Rheinsachsen. Und die waren ja schon Ewigkeiten mit Jochen und Ulla befreundet. Ja. Und für mich war die auch immer, die war immer laut, die war immer so, ja. immer große Klappe gehabt, war immer in einer charmanten Art und Weise.
Geraucht.
Ja, Mann, ich fand, also, ich fand die immer großartig. Ich fand die immer großartig cool. Gefallen. Also so ganz anders als andere Frauen, die ich kannte.
Die hat mit Sicherheit Straße gehabt.
Echt heute noch.
Sehr schön, Armin hat es sehr schön zusammengefasst und kommentiert und Armin darf das auf jeden Fall sagen, ist ja sehr eng mit Ulla befreundet auf jeden Fall, immer noch mit Zimmels Mutter nach all den Jahren. Udo Lange sagt, er kann sich eigentlich gar nicht mehr so genau erinnern, wie es zu dem Kontakt zu den Bates kam. Udo Lange, der Chef der deutschen Virgin, er meinte sich zu erinnern, dass er ihn irgendwie von Bernie Schick die Band angeboten wurde. Das kann man in dem Buch nachlesen. Also er hat da nicht so richtig Erinnerungen dran. Aber die Bates treffen sich auf jeden Fall dann mit Udo Lange in München und unterzeichnen den Vertrag bei der Virgin. Also raus mit der Unfucked aus Snoop Records und rein in die Virgin, wo natürlich auch bald eine erste CD-Auskopplung folgt. Woran sich Udo Lange aber erinnert, und da zitiere ich ihn einfach mal: Wir haben vom ersten Tag an bei Zimbel ein massives Alkohol- und Drogenproblem gesehen. Das war ihm einfach anzumerken. Das fand ich krass, als ich es zum ersten Mal im Buch gelesen habe, weil es ihm irgendwie scheinbar sehr stark in Erinnerung geblieben ist und man sich ja so ein bisschen fragt, Moment mal, das war 93, da hat man ihm das schon so krass angesehen. Also war für mich irgendwie eine Stelle, wo ich so ein bisschen gestockt habe oder wo ich gedacht habe, da kann man vielleicht mal irgendwie nachfragen. Wir haben mit Bernie drüber gesprochen.
Ich muss jetzt mal sagen, ja, mit einem Blick von heute kann man immer alles sehen. Als ich damals da hingekommen bin, keine Ahnung gehabt, wie man aussieht, wenn man Alkoholiker ist, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Band immer gemacht hat, war einen Kasten Bier gehabt und irgendwie zur Show gefahren sind, und dann hat jeder von denen vorher zwei Bier getrunken, weil Zimbel konnte nicht nüchtern auf eine Bühne gehen, und dann haben zwei, drei Bier und danach haben sie halt dann so viel, wie sie konnten, getrunken. Aber das war vorher immer so zum Warmwerden, und dieses, das ist immer so, das gehört dazu, hat sich einfach gesteigert und gesteigert und gesteigert, und wenn du immer dabei bist, kriegst du es überhaupt nicht mit. Und der Zug ist, glaube ich, schneller abgefahren gewesen, als wir das alle geschnallt haben, und dann hingen wir alle so da drin, dass wir das auch nicht sehen wollten, ganz ehrlich, weil ich hätte gar nicht gewusst, wie ich damit umgehen soll. Also ich war ja zum Schluss ganz, also es war wirklich, dass wir uns ja fast geprügelt haben, irgendwie so Sachen wie Minibar leer machen und das und das und das, und dann hat er es halt erst recht gemacht, er ist halt erst recht rausgegangen, ist zur Tankstelle gegangen und hat gesagt, so, wenn du mir verbietest zu trinken, dann muss ich mir halt jetzt gleich irgendwie 0,7er Flasche holen, damit du mal siehst, wie das ist. So ging das halt, immer in diesem Level. Ich glaube, wir haben das alle, wir wollten es nicht sehen. Also wirklich alle. Jeder geht damit anders um. Aber ich habe mich mit ihm natürlich immer streiten müssen deswegen, weil ich ja mal der Vernünftige war, in Anführungszeichen, der so abends, wenn sie alle da Party gemacht haben, gesoffen haben, gesagt haben, wir müssen aber jetzt fahren. Also war ich ja immer so ein bisschen der Spielverderber bei der Nummer, na klar, logisch. Aber ich habe ja auch, als wir dann im Nightliner unterwegs waren, habe ich natürlich auch mitgesoffen. Also deswegen ist es immer schwierig, dann zu sagen, du darfst aber nicht. Also den Satz, den hast du immer zurückgekriegt. Was willst du denn? Scheiß doch auch.
Ich fand einfach diese Aussage überraschend, weil es relativ früh ja wirklich 93.
Ja, 93 war das so.
Klare Aussage sozusagen. Aber ich höre das so raus, dass du das beim Kennenlernen nicht unbedingt so den Eindruck hattest.
Nee, das war mal ganz ehrlich, ja, also schon ein bisschen, das ist ein paar Jahre früher gewesen, du triffst dich da, gehst irgendwie Bier trinken, das ist ja auch damals auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, die konnten ja auch nur so weit trinken, wie sie Geld hatten, also deswegen haben die natürlich auch sich nicht jeden Abend in den Kneipen natürlich total volllaufen lassen, weil sie die Kohle gar nicht hatten, und das ist halt auch dazu gekommen, und diese Schnapsnummer war halt einfach genau das Problem dabei.
Ja, das ist natürlich noch so ein bisschen Zukunftsmusik, was Bernie da angesprochen hat. Das betrifft natürlich so ein bisschen die späteren Zeiten. Also 1993 ist Bernie, glaube ich, noch nicht so eng bei der Band, dass das so der Bandalltag gewesen wäre. Aber man kommt in diese Zeiten rein und Udo Lange hat interessanterweise irgendwie festgestellt, dass man eigentlich schon so gestartet ist oder mit einem sehr düsteren Vorzeichen in gewisser Weise. Nichtsdestotrotz hat man sie vertraglich verpflichtet und wahrscheinlich war das auch nicht die einzige Band oder das einzige Klientel, was Udo Lange oder auch andere aus der Branche jemals irgendwie in der Form gesehen haben. Da gehe ich von aus. Wir haben ja auch uns an die 60s erinnert, immer mal wieder, weil das ja eben für die Bates auch eine Musikperiode war, die sehr wichtig war, die sie sehr beeinflusst hat. Und in den wilden 60ern, da waren sowas ja Peanuts, ne? Also das ist noch irgendwie eine ganz, ganz andere Mentalität, aus der man da sozusagen kommt und an der man sich auch orientiert. Die musikalischen Vorbilder, wie Zimmel irgendwann auch mal so schön sagte, waren halt eigentlich alles ziemlich fertige Typen. Aber man wollte eben auch so werden. Ne? Und dass das kein Widerspruch zum Erfolg war, das sieht man eben an Bands, weiß ich nicht, seien es die Beatles, seien es die Stones, seien sämtliche Rock'n'Roller der 60er, 70er Jahre. Die waren natürlich teilweise viel krasser drauf. Und insofern ist natürlich sowas auch kein Hindernis, irgendwie einen Vertrag zu unterzeichnen, noch Anfang der 90er. Aber ich fand es interessant. Am 22.03., wir knüpfen jetzt mal so ein bisschen an die Daten an, die wir beim letzten Mal hinter uns gelassen hatten. Da waren wir im März des Jahres 93. Da spielen sie dann in Osnabrück im Hyde Park. Und die Vorgruppe sind die Bates. Und der Hauptact ist Razzia. Auf diesem Konzert war unser lieber Beppo von den Hawaiians und hat uns mal geschildert, wie er das so empfunden hat.
Ich habe damals, als ich 13 Jahre alt war, ein Konzert der Gruppe Razzia besucht im Osnabrücker Hyde Park. Da war ich auf jeden Fall zu jung, um hinzugehen, weil das war ein ganz übler Schuppen. Und da war auch wie ein paar Monate vorher noch ein Dealer auf der Toilette angeschossen worden. Und ich durfte nur hin, wenn mein Vater mitkommt. Und wir sind dann zusammen zum Razzia-Konzert gegangen. Und da waren die Bates Vorgruppen. Und ich habe die vorher nie gesehen und nie gehört und die haben mich auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckt. Ich wusste musikalisch erstmal so gar nicht, was ich von denen halten soll. Die haben mit Iron Bad losgelegt, das war für meine Begriffe schon mal sehr harter Stoff und die haben mich auf jeden Fall schwer beeindruckt und danach habe ich dann halt, ich glaube, Nee Shake das erstmal reingehört und von da an war es um mich geschehen.
Ja, so wie es um uns alle irgendwie mit irgendeinem Song irgendwann mal geschehen ist und wir alle Bates-süchtig geworden sind. Weißt du eigentlich noch, welchen Bates-Song du zuerst gehört hast, welcher dich so richtig angefixt hast, wo du gesagt hast, die kommen nicht nur aus meiner Hometown, die sind auch irgendwie richtig geil?
Nee, das wüsste ich tatsächlich gerne. Das habe ich einfach, das weiß ich einfach gar nicht mehr, aber ich weiß auch gar nicht, welches Album ich zuerst gehört habe. Das ist alles so, auch das ist etwas verschwommen. Nee, kann ich leider nicht mehr sagen. Das ist richtig schade, das würde ich nämlich gerne wissen.
Vielleicht kommt ja irgendwann mal so ein Flash, wo du dich dran erinnerst. Lass es uns gerne wissen. Bei mir ist es ja noch nicht ganz so lange her. Ich weiß, dass es Der Einsame war.
Ah.
Bei mir der erste Song, den ich gehört habe und der mich auch direkt gepackt hat, muss ich sagen. Also mit den Bates ist, glaube ich, so ein bisschen lieber auf den ersten Blick, ne? Das ist nicht so eine Band, wo man erstmal drei Alben hört und dann irgendwann das vierte fixt einen dann an oder so, sondern da bist du direkt beim ersten Song irgendwie dabei, wenn es der richtige Song ist. Beppo ging es eben auch so und war seit diesem Konzert im Osnabrücker Hyde Park Bates-Fanatiker und ist es bis heute, von den frühen Bates zumindest. Osnabrück Hyde Park ist, glaube ich, auch so ein bisschen geschichtsträchtiger Laden. Entschuldigung, meine ich zumindest. Ich selbst war nie da, aber ich meine mich zu erinnern, dass sich da einige von den Bates auch ganz gut an den Laden erinnern konnten. Rap und Klube, glaube ich. Will jetzt aber auch nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall spielen sie danach am 27.03. In Bremen. Und zwar im Format Radio Bremen TV. Das ist wohl so eine Radio-TV-Geschichte. Ab dem Switch habe ich mir hier notiert. Am 3.4.93 geht es dann nach München ins Feuerwerk. 23.04.93 Wittmund Jutz. 24.04. Berlin Knarkclub. 7.05. Rüsselsheim in Das Rind. Und am 14.05.93 wieder in Osnabrück. Allerdings im JZ Ostbunker diesmal. Und da spielen außerdem die Shifty Sheriffs. Vielleicht erinnert sich ja jemand. Beppo sagt, Zitat, die frühen Bates versprühen eine Leichtigkeit und Melancholie zugleich. Sie waren eine energetische Partyband, aber auch todtraurig. Ja, klingt sehr zitierfähig, habe ich mir gedacht. Deswegen habe ich das jetzt mal so wiedergegeben, weil ich ja, finde das auch so. Die Shifty Sheriffs als Vorgruppe, die spielen auch auf dem diesjährigen Open Flair am 11. bzw. bis zum 13.06.93. Ich habe Rap gefragt, ob er sich an die Shifty Sheriffs erinnert, aber das konnte er nicht. Aber wie gesagt, die Location im Ostbunker und einige Konzerte so in Bielefeld und Münster, die sind ihm schon in Erinnerung geblieben. Dann geht es weiter am 15.05. nach Calden, Maimpressen in die Sporthalle, 21.05. Lingen auf einem Festival, 29.05. Völkershausen in der Mehrzweckhalle und dann beginnt so ein bisschen der Festivalsommer 1993. Der beginnt am 9.06. in Dresden im Bärenzwinger und da sind zwei Auftritte besonders wichtig. Zum einen der 12.06., da spielen sie in Jübeck bei einem Open Air. Ist insofern wichtig, weil sie da mit Faith No More spielen. Die sind zu dieser Zeit weltberühmt. Und daher, ja, ist das natürlich auch ein recht erfolgreicher Gig für die Bates. Wenn auch mit Motorschaden am Bus auf dem Rückweg. Mhm. Kann sich, oder konnte sich Rap noch dran erinnern. Dann geht's weiter. 19.06. Rötenbach Open Air. 25.06. Lemgo Alte Badeanstalt. 26.06. Lindern auf einem Festival. 9.07.93 Dienstlaken Jägershof. 24.07. Stemmwede Open Air. Da war auch wieder unser lieber Beppo. Am 14.08. in Bremen am Ostertorfest. Und am 15.08. kommt der große Termin und der zweite ganz wichtige Termin in diesem Festivalsommer. Da spielen sie nämlich auf dem Northeim Open Air. Und das ist insofern legendär, weil sie da zusammen mit den Ramones spielen und mit den Cramps. Also zwei Bands, die für die Bates ganz, ganz wichtig waren, die sie geliebt und vergöttert haben. Mit denen stehen sie jetzt zusammen, also jetzt nicht unbedingt zeitgleich, aber mit denen teilen sie die Bühne im Rahmen dieses Festivals. Und das ist natürlich schon ein ziemlicher Hammer, oder? Ja, wenn du dir jetzt vorstellst, Sascha, du würdest mit deinen absoluten Idolen und Vorbildern auf demselben Festival spielen?
Ja, würde ich mir in die Hose scheißen. Das?
Ja, ne? Ja. Haben die möglicherweise auch, ich weiß es nicht.
Ja, unfassbar, ja.
Wir müssen noch ergänzen, weil ich habe Dulli schon im Ohr und Slime war auch da. Mhm, ne? Nicht vergessen, also Ramones, Cramps, Slime, übrigens auch Susie and the Banshees, also auch eine Band, die Bates auf jeden Fall gehört haben, also Armin, Cymbal, da weiß ich es auf jeden Fall, aber wahrscheinlich die anderen auch. Ein Wahnsinns-Line-Up, ein legendäres Konzert und alle beschreiben das auch so, die da waren. Es war einfach ein perfekter Tag mit den Ramones und mit den Cramps, ein Punk-Festival der Extraklasse, könnte man sagen. Das ist in der Nähe von Göttingen tatsächlich auch veranstaltet von Karl Schrader, also dem Inhaber der Outpost. Ja, mit Slime auch, welche eben zu Beginn der 80er Jahre die Punkbewegung in Deutschland musikalisch mitbegründet hat. Also eine ganz wichtige Band der deutschen Punkgeschichte auf jeden Fall. Und die Bates sind die zweite Band, die an diesem Tag spielt. Also es ist noch relativ früher Nachmittag, glaube ich. Sascha, lies mal vor, was Rap zu diesem Termin zu sagen hat.
Das mache ich natürlich sehr gerne. Das Publikum feierte uns vom ersten bis zum letzten Stück unseres Sets. Die gute Stimmung sprang auf uns über. Es bereitete uns riesigen Spaß zu spielen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie Pogo von der Bühne in den Bühnengraben sprang, um dem Publikum möglichst nahe zu sein. Allerdings war die Bühne höher, als er gedacht hatte, so gelang es ihm nur mit Hilfe der Ordner im Graben wieder zurück auf die Bühne zu gelangen.
Ja, kann schon mal passieren, wenn man solche hohen Bühnen sozusagen nicht gewohnt ist.
Ja.
Aber auch das ist ja irgendwie Punk und passt und ja, ist bestimmt nicht negativ aufgenommen worden. Tatsächlich wirken die Bates so ein kleines bisschen nervös an dem Tag, was sich, wie du gerade sagtest, du hättest dir in die Hosen geschissen, wenn du jetzt wahrscheinlich mit NoFX und Pennywise und ich weiß nicht wem auf der Bühne gestanden hättest. Wahrscheinlich waren die Bates auch ein bisschen nervös. Es kommt ja noch dazu, dass sie eben gerade erst zur Virgin gewechselt waren. Also man hat ein neues Label, man steht auf einmal mit den Ramones und den Cramps auf der Bühne.
Ja.
Wahrscheinlich einen leichten Höhenflug und dann sind es halt auch noch 35 Grad. mehr oder weniger Bier wird geflossen sein, was auch sonst noch dazu gehörte, man weiß es nicht. Also es ist schon heftig und das muss man nervlich erstmal verkraften. Dafür haben sie das super gemacht. Ich war natürlich nicht dabei, aber ich bin in den Genuss gekommen. Dank Martin aus Göttingen, den ich an der Stelle grüßen möchte. Oder wir lassen es Zimbel kurz tun, Moment.
Eins für Martin aus Göttingen, wa?
Der hat nämlich letztens deine Audioaufnahme von dem Nordheim-Konzert hochgeladen. Das heißt, für alle armen Schweinchen wie mich und dich und wahrscheinlich 90% oder 99% der restlichen Leute, können wir uns jetzt so ein bisschen in die Atmosphäre reinversetzen, denn es ist zumindest in Auszügen jetzt online verfügbar. Und ja, wir hören mal rein.
Wir haben jetzt als, das ist so komisch, weil anderen die Kameras hier auf der Bühne sind, wir sind das nicht gewohnt. Wir spielen jetzt eins fürs Fernsehen. Unsere härteste Schnulze. Run nonstop! Run nonstop! Oh Gott, da bin ich eins zu früh gewesen. Entschuldigung.
Ja, da ist ein bisschen Nervosität dabei, das, wie gesagt, ist zu verstehen an einem solchen Tag und bei einem solchen Auftritt bei diesen Temperaturen. Ja, ist aber ansonsten, haben sie es, glaube ich, ziemlich gut über die Bühne gebracht, würde ich mal behaupten. Das, was man so hören kann, klingt recht stabil. Bisschen Nervosität dabei. Was ich auch schön fand, ich weiß gar nicht, ob man das an anderer Stelle schon mal irgendwie so gehört hat, mir war es zumindest so nicht bewusst. Wem das Lied Best Trans Girl gewidmet ist. Der ein oder andere wird es wissen aus dem engeren Kreis. Wer es nicht weiß, der kriegt spätestens jetzt hiermit die Aufklärung.
Für wen? Für wen?
Ist die liebe Jule.
Krass.
Kommt die härteste Schnulze. Und für Julia. Ich hab's eben gesehen, Klube. Hallo, Bob. My best Trans Girl.
So, und wir haben mit jemandem gesprochen, der da war. Also gemeint sind natürlich nicht nur die Bates-Mitglieder, die selbstverständlich da waren. Wir haben auch nicht mehr mit den Ramones sprechen können oder mit den Cramps oder sonstigen Legenden, die, wenn sie denn noch leben würden, sich zur Verfügung gestellt hätten. Nein, wir haben mit Robin Hirma gesprochen, einer Hagener Legende. Unser lieber Robin, der uns schon über das Konzert in Hagen zu Beginn im Januar des Jahres 93, weil er da mit den Insanes supported hat, gesprochen hat, wo es diese kleine Querelen mit den örtlichen Oiskins gab. Der war nämlich auch auf dem Nordhain Open Air und natürlich haben wir ihn auch gefragt, wie es damals so war aus seiner Sicht.
Ja, wir haben dann halt gehört, dass die da spielen und dass die Ramones halt auch da spielen, was absolute Lieblingsbands zu der Zeit immer noch ist. Und dann haben wir gedacht, fahren wir da mal hin. Und leider haben wir uns ein bisschen verspätet und sind erst bei Hello in die Waldbühne gekommen. Und da war das Konzert aus meiner Erinnerung fast schon vorbei, also war es eins der letzten Lieder leider. Aber hinterher habe ich Zimbel dann noch vom Gelände wegfahren sehen im Bus, was ich auch irgendwie cool fand, so in der so Hometown-mäßig ja, fährt der Sänger der Band dann halt wahrscheinlich auf eine Party, habe ich mir so vorgestellt.
Ja, das hat Robin jetzt natürlich nochmal betont, dass es natürlich auch eine wahnsinnig tolle Location war. Also es ist eben so eine Waldbühne und nicht einfach in irgendeiner Halle oder so, sondern entsprechend atmosphärisch auch noch dazu. Wir haben auch mit Repp drüber gesprochen, wie er das Ganze so empfunden hat.
Ja, Nordheim-Waldbühne. Also auf jeden Fall war es an diesem Tag unglaublich heiß. Also würde man sagen, 35 Grad im Schatten, vielleicht auch noch mehr. Wir kamen an, mit unserem Bus und waren völlig aufgeregt. Ramones. Ey, wir waren noch nie mit Ramones in einem Backstage, muss man sich vorstellen. Cramps war eh auch so eine ganz spezielle Band. Was war noch? Slime. Nee, mit Slime hatten wir eigentlich gar nicht so viel Kontakt. Und dann hatten wir Showtime. Lief alles gut, die Leute auch wirklich gut drauf bei der Hitze. Und dann hatte ich die Idee, bei einem Lied von der Bühne runterzugehen. Wie bescheuert. Die Bühne war 2 Meter hoch oder so. Oder noch höher. Bin ich dann da runtergehüpft. Also irgendwie runtergeklettert und kam ich nicht mehr hoch. es gab dann irgendwie noch eine Möglichkeit, ein bisschen außenrum irgendwie. Aber es war schon irgendwie, ja, das ist der Klassiker halt, ne? Ah, geil, jetzt bin ich hier im Kram, aber wie komme ich jetzt wieder hoch? Ich meine, der kleine Dicke unbehende, obwohl da war ich gerade ein bisschen dünner. Und dann weiß ich noch, und dann saß man dann auf diesen, das war so ein Amphitheater. So mit so, glaube ich, gemauerten.
Waldbühne halt, ne?
Ja, genau. Und dann haben wir dann runter auf die Bühne geguckt. Und Ramones, ja, war gut, aber ja, das war so, ja, war halt Ramones. Aber Cramps, unglaublich. Das war so, ich habe, glaube ich, noch nie so eine positiv gesehen, so eine kranke Band oder so eine kranke Show gesehen. Der Typ in so einem Leder-Catsuit irgendwie oder sowas, auf jeden Fall, ne, bei 35 Grad mit High Heels der Bühne, ist da rumgesprungen wie ein Wahnsinniger und hat dann irgendwie auch so Sachen gemacht, das Mikro im Mund und so, ne, das Mikro nur in den Mund genommen und hat dann irgendwie, also so wilde Sachen. Und dann diese Poison Ivy, die da so ganz unbeteiligt rumsteht, aber halt auch heiß. Kann man nicht anders sagen. Also, das war eine unglaubliche Band. Das war eher wie ein Film. Ich fand's gut. Also, ich habe es auch von ganz weit oben nur gesehen. Ich war jetzt nicht direkt da dran. Aber das war schon echt beeindruckend. Also, ich konnte mit Cramps auch nichts an. Ich kannte ein paar Stücke. Und das war halt so Rock'n'Roll. Im Prinzip so ein bisschen Dirty Rock'n'Roll. Konnte ich nichts anfangen. Zimbel und Klube waren gleich von der ersten Minute, vielleicht haben die auch mal live gesehen, vielleicht in Schüttorf oder so, konnten die gleich irgendwie, fanden das so super geil. Ich konnte nichts damit anfangen erst, aber als ich das Konzert gesehen habe, habe ich gedacht, alter Schwede, da sowas geht auch. Ne? Und dann hat man einen Typen, mit dem wollte ich nach Hause fahren. Der hat sich dann noch, der ist da hochgefahren und hatte, glaube ich, unsere T-Shirts, Merchandising, mitgenommen, mit so einem Bulli, so einem alten Bulli. Und dann, wo ist der da runter? Ich glaube, der hat sich da auf dem Waldweg festgefahren. Das war mir ganz bescheuert.
Ja, sowas geht auch. Man weiß es jetzt nicht genau, war es jetzt Pogo oder Rap, der da von der Bühne gesprungen ist. Einer von beiden muss es gewesen sein und kam dann nicht wieder hoch. Wir lassen es einfach mal so stehen. Wir haben natürlich auch noch Merten gefragt, der war ja auch dabei.
War spektakulär, weil natürlich die Ramones auch einfach wichtig waren. Ne? Also die Ramones waren damals wirklich ein absolutes Vorbild, glaube ich, auch für die Bates. Also alle Bates waren riesen Ramones-Fans. Und wir haben nicht nur da mit denen zusammengespielt, sondern wir haben auch auf einer, da, es gab so eine Festivaltour, da war, glaube ich,
Kassel ja auch.
Typo Negative hat da noch gespielt.
Sisters
of Mercy. Und da waren auf jeden Fall auch die Ramones und die Bates dabei.
Genau, kann nicht oft genug betont werden, die Bates, riesen Ramones-Fans, vor allem natürlich Zimmel und Klube. Und ja, glaube ich, habe ich auch schon mal erwähnt, der Einfluss der Ramones ist natürlich riesengroß gewesen. Und da stehen sie jetzt mit ihren Vorbildern. Aber auch dieser Tag neigt sich dem Ende. Nebenbei sei noch erwähnt, ich glaube, dass Klube Geburtstag hatte, ne? Wann hat er 17.8. und es war am 15. oder so?
Cool.
Also irgendwie fiel es auch noch mit Klubes 30. Geburtstag zusammen, glaube ich. Ich will jetzt nichts ganz falsch sagen, aber es war einfach eine Riesenparty von vorne bis hinten mit den größten Legenden aller Zeiten und die Bates mittendrin. Dann geht es aber erstmal weiter. 21.08.93 in Warstein, Kalkofen Open Air. 4.09.93 in Niederelsungen auf der Waldbühne. Prost, Holger. Ist nicht verzeichnet, aber sie spielen da eben als Support für die Lost Lyrics. Es gab irgendwann in diesem Jahr noch einen weiteren Auftritt mit den Lost Lyrics im neuen Spot in Kassel, ist aber ebenfalls nicht verzeichnet. Haben wir natürlich alles von unserem Holger, der besten Quelle, die es gibt. Am 17.09.93 spielen sie dann in Wolfenbüttel im Krausuk. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, keine Ahnung. 21.09. sind sie dann mal wieder in meinen Breitengraden in Dortmund im FZW. 24.09.93 Bad Wildungen in der Schützenhalle und am 30.09.93 in Höxter im Felsenkeller. Und da haben wir wieder eine Stimme dazu. Da war nämlich unser lieber Stefan Mühlenbruch, der die Bates ja auch schon supportet hatte mit den Granny Smiths und uns schon ein bisschen was von seiner immensen Fanliebe hat teilwerden lassen. Stefan, erzähl uns mal, wie war es damals in Höxter?
Das war mitten im Wald. Da ging eine Treppe hoch, eine alte Steintreppe, so ein Feldweg. Und unser damaliger Fahrer, Auto abgesoffen, kein Benzin zusammengeschnorrt, weil wir müssen da rein. Und ja, es war eben dieses Bates-Ding. Du hast dich schon die ganze Woche darauf gefreut. Es war legendär. Es war noch klein, es war wie eine Familie. Du hast die ersten Fans persönlich kennengelernt. Du hast zum ersten Mal mit dem T-Shirt-Verkäufer gesprochen, mit Bernie, hast du öfters mal dann, ach Mensch, auch wieder da und so weiter. Und es war einfach, es war schön.
Ja, dass es schön war, das glauben wir auf Anhieb. Und ich finde, das ist auch eine ganz besondere Mischung. Also die Bates waren jetzt auf einmal auf riesigen Bühnen mit riesigen Bands und einen riesigen Namen. Andererseits gibt es eben auch immer noch diese kleinen Auftritte in kleinen Läden, wo man irgendwie den Kontakt zur Band hat, wo man es familiär empfindet. Und es ist so eine gute Mischung irgendwie. Also ich finde das schon eine sehr, sehr interessante und aufregende Zeit, eben weil es schon den Geschmack des ganz Großen irgendwie in sich trägt, aber eben auch noch gleichzeitig sehr geerdet ist, weil man immer noch in Jugendzentren spielt und immer noch in kleinen Locations. Total. Am 16.10. spielt sie dann in Längede, Jutz Bahnhof und am 22.10. in Marburg im Hörsaalgebäude. Und wir merken schon, Marburg, Uni, Hörsaalgebäude, das ist in gewisser Weise auch ein besonderer Auftritt, denn da trifft man auf jemanden, den man schon etwas länger nicht mehr gesehen hat.
Ich kann mich noch an eine Sache erinnern, wie gleichgültig Armin im Prinzip die Bates geworden sind. Wir haben in Marburg studiert, wir haben in Marburg gespielt, ich glaube sogar auch auf dem Unicampus-Gelände oder. Und da kam Armin als Gast. Und da denkt man ja immer, oh, wow, gefällt mir und so, was ihr macht. War eben nicht so. Und dann hat er ein T-Shirt geschenkt bekommen. Und da hat er gesagt, oh, geil, jetzt habe ich mal wieder ein neues T-Shirt, wo ich Autos schrauben kann. Mit. Also so viel hat er, das war seine Wertschätzung gegenüber der Band. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht war es auch eine Phase oder vielleicht war es auch irgendwie so eine Art, damit umzugehen. Eigentlich müsste ich jetzt hier auf der Bühne stehen vor den wie viel 100 Leuten. Aber nein, da steht jetzt jemand anders, ne? Möglicherweise. Aber trotzdem, ich meine, man muss dann auch irgendwie so ein bisschen anders damit umgehen können. Weil er hat sich ja dazu entschlossen. Ne? Ja, das weiß ich noch. Das vergesse ich auch nicht.
Das war irgendwie, ich habe das nicht vermisst. Tatsächlich nicht vermisst. Also ich habe wirklich, ich habe es auch nie bereut. Ne?
Ja, da gab es eine Wiederbegegnung mit dem alten Bandkameraden und Freund Armin. Und Rap hatte zumindest den Eindruck, dass es nicht so ganz geschmeidig war irgendwie beidseitig. Aber irgendwie ist es vielleicht auch ja, wie Rap schon andeutet, vielleicht auch so eine kleine Selbstschutzgeste gewesen. Jedenfalls geht's weiter am 30.10.93 in Isny im Ringtheater, 12.11.93 Osterode Stadthalle, 13.11.93 Kiel Stage Live Club, 18.11. Karlsruhe Substage, 26.11. Hannover Gig Bistro und am 4.12.93 Kassel Eissporthalle. Wieder ein großer Termin, ein wichtiges Datum, denn zum zweiten Mal ergibt sich für die Bates eine Möglichkeit, mit ihren großen Idolen zu spielen, nämlich den Ramones. Aber der Abend endet etwas anders als erwartet.
Da weiß ich noch, dass wir eine Bombendrohung hatten. Da haben wir in Kassel in der Eissporthalle gespielt und es war damals so, dass Peter Steele, Type O Negative, das war so ein bisschen Grauzone. Ne? Da wusste man nicht so hundertprozentig, ob der Typ irgendwie ein bisschen rechts ist und ob das alles so passt. Und irgendwie gab es eine Bombendrohung und tatsächlich musste dann die Halle geräumt werden. Also es wurde dann abgebrochen und diese Halle wurde geräumt. Wir waren Gott sei Dank schon fertig, wir hatten schon gespielt. Und dann standen wir draußen und dann kamen die natürlich auch alle daraus und dann stand man dann halt so da und ich weiß noch, wie Kluwe da stand, war so aufgeregt, weil er jetzt einfach genau neben Joey Ramone stand und dann irgendwie sich mit ihm unterhalten hat. Also so, wie eine Unterhaltung möglich war. Also das war natürlich irgendwie sehr viel Smalltalk von der Seite. Joey Ramone, it's gonna be a great tour this time.
Aber hat er da nicht auch im Klo irgendwie, als er kacken war, diese Geschichte, die Millionen mal erzählt hat.
Genau.
Irgendwie, wer war das? Johnny Ramone oder ich weiß nicht, wer es war, neben ihm auch am Kacken war und der hatte kein Klopapier und dann musste er eben unter der Kabine Klopapier rüberreichen. Einer der größten Momente in seinem Leben.
Ja, it's gonna be a great tour this time. Ja, das ist schön, Smalltalk. Es war schön, wie Merten das so erzählt. Und wer sich jemals mit Kluwe über die Ramones unterhalten hat, der hat so ungefähr die Stimmung sozusagen eingefangen. Also Riesenaufregung natürlich auf der Seite Klubescheid und ein wahrscheinlich eher entspannter Joey Ramone. Eine Anekdote, die Kluge sehr gerne erzählt, völlig zu Recht, wenn ich schon mal neben Joey Ramone gestanden hätte auf der Straße, Kippe rauchend, während hinter mir eine Bombendrohung in der Eissporthalle ist. Ja, das ist eine Anekdote wert, würde ich mal sagen. Ja,
finde ich auch.
Wir haben tatsächlich auch einen Zeitungsartikel über diesen denkwürdigen Tag rausgesucht, nämlich vom 9.12.93 aus der Taz. Sascha, du liest so schön, mach mal.
Oh, mach ich sehr gerne. Überschrift, Type O Negative, nicht in Hamburg. Ein Erfolg für die Antifa-Inis. Die umstrittene amerikanische Band Type O Negative hat ihre Teilnahme an der Super Bang Tour abgesagt. Im Rahmen dieser Tournee sollten die New Yorker, deren Frontmann Peter Steele durch rassistische Äußerungen auf sich aufmerksam machte, zusammen mit den Ramones, Sisters of Mercy, Monster Magnet und La Costa Razza, am 14. Dezember in der Alsterdorfer Sporthalle spielen. Dümmliche nationalistische Songs wie USA for USA und Äußerungen wie »Wenn du einen Patrioten als Faschisten bezeichnest«, dann bin ich eben einer. Die Peter Steele vor 2 Jahren absonderte, veranlassten zahlreiche Initiativen zum Boykott der gesamten Veranstaltung aufzurufen. Trotz der Bemühungen von Steele und seiner Plattenfirma, sich in zahlreichen Klarstellungen und Entschuldigungen von den damaligen Äußerungen zu distanzieren. Bereits zum Tourstart am 4. Dezember in Kassel gab es gewalttätige Zwischenfälle.
Ja, so ist krass. Das damals gewesen. Auf jeden Fall hat es zumindest den Bates eine Erinnerung an die Begegnung mit Joey Ramone und anderen Ramones geführt. Und die Bates hatten schon gespielt, wie Merten sagte. Also soweit war das alles cool für die Bates. Ja, aber natürlich ein denkwürdiger Abend. Es geht weiter am 17.12.93 in Ratingen, wieder in meinen Breitengraden im Jutz Manege. Am 21.12. dann Hildesheim im Vier Linden. 25.12. Bad Gandersheim Café Palava und 28.12. Duderstadt Musikwerkstatt.
Meine ist immer noch nicht rum, ich bin auch mit meinem Latein am Ende jetzt, wa? Verdammte Chance. Prost! Oh, das heißt so viel wie draußen, raus, vorbei, aus, Ende, Schluss.
Und wir lassen wieder die Ärzte für uns sagen.
Es war schön.
Tschüssi.
Tschüss. Ciao, ciao. Don't tell me no lies.